Eine solche Anhörung bringt es ja mit sich, dass viele Argumente schon genannt sind und die beständige Wiederholung von Argumenten ermüdet. Insofern will ich weniger noch einmal Argumente nennen, als Ihnen konkret als Leiter einer Hochschule, die an der Schnittfläche zwischen Ost und West steht, beschreiben, was die Konsequenz der von Ihnen im Augenblick vorgeschlagenen gesetzlichen Regelungen ist. Und wie es sich inzwischen ja auch gehört, gliedere ich das in 7 kleine Punkte, damit es ein bisschen unterschiedlich wird, 3 Vorbemerkungen und 4 Hauptpunkte. Die erste Vorbemerkung ist, auch aus der Sicht einer Hochschule ist es selbstverständlich so, dass die Deregulierung und klare Verteilung von Zuständigkeiten für die Hochschul- und Forschungspolitik nur zu begrüßen ist. Ich schließe freilich die vorsichtige Frage an, ist denn das hier schon gelungen? Also für den großen Abstimmungsbedarf, der nach wie vor entstehen wird, sind die entsprechenden Institutionen schon vorgesehen und sind sie schon klar? Zweitens, es besteht auch aus der Sicht einer Hochschule gar kein Widerspruch darin, das versuchen wir ja umzusetzen, dass Wettbewerb zentral ist. Die Frage ist nur hier wieder zu stellen, kann man denn wirklich von einem Wettbewerb sprechen, wenn die Startbedingungen so ungeheuer unterschiedlich sind? Dazu werde ich gleich noch etwas sagen. Und drittens, Sie erkennen ja an, man kann im Mozart-Jahr beispielsweise die Mozart-Ausgabe nennen. Das ist eine kooperative Förderung gewesen von Bund und Ländern. Das hat funktioniert. Das ist ja nicht nur alles dramatisch. Also die Frage ist sozusagen, ist nicht zu weit diese Gemeinschaftsförderung aus dem Ganzen herausgekippt worden? Nun 4 einzelne Punkte. Ich sage noch mal etwas zu den Wettbewerbsvoraussetzungen. Man muss ja nur die F&E-Ausgaben angucken und sich mal die Tabelle nebeneinander halten und sich durch die Zahlen auch nicht täuschen lassen. Da fällt Berlin scheinbar heraus mit sehr hohen 4,4%. Wenn Sie sich klar machen, das sind Personalausgaben, die da sind. Und Berlin kann gar nicht aufgrund der bekannten Tarifrechte und Gewerkschaftsdinge daran sehr viel drehen. Also müsste nicht ein bisschen zunächst mal noch dafür Sorge getragen werden, dass die Wettbewerbsvoraussetzungen einigermaßen einander angenähert werden? Kann man wirklich sagen, da seht ihr doch mal in den Ländern zu. Für die Hochschulen stößt das sehr bitter auf, denn sie gehören ganz gewiss nicht zu denen, die mithelfen können, dass die Wettbewerbsvoraussetzungen zwischen den Ländern besser werden. Und wenn wir dann sagen, ja, dann geht doch mal an die Neugliederung der Bundesländer, sind die Hochschulen auch die, die für diesen notwendigen Neugliederungsprozess ganz gewiss nicht die Hauptarbeit stemmen können. Zweitens, ich möchte Ihnen an konkreten Beispielen deutlich machen, dass die Aufgabe der Rahmenkompetenz des Bundes für das Hochschulrecht doch meiner Ansicht nach hier zu stark ausgefallen ist. Ich bin vor etwa 2 Jahren von Heidelberg nach Berlin gewechselt. Ein Lehrstuhl mitzunehmen, also schon unter den gegenwärtigen Bedingungen Menschen in Berlin einzustellen, die mal in Baden-Württemberg waren, macht unendliche Mühe. Die Mobilität, und das wollen wir doch, es kann doch nicht so sein, dass wir sagen, es gehen dann alle in den Süden und da bleiben sie. Wir wollen im Norden ja auch noch wen haben. Also sozusagen kann es wirklich die Aufgabe sein, die ohnehin schon schwierige Mobilität noch weiter zu erschweren. Das sind, glaube ich, keine Polemiken unter der Überschrift Kleinstaaterei oder Provinzialismus, sondern die konkreten Probleme von Hochschulen im Blick auf die Mobilität. Drittens, zum Thema institutionelle Förderung, da ist auch schon viel gesagt worden. Wir sind uns doch hoffentlich alle einig darüber, dass die Auswanderung Forschung an die außeruniversitären Forschungsinstitute unsere deutschen Universitäten tief schädigt. Die Nobelpreisträgergalerie der Humboldt-Universität bricht Mitte des 20. Jahrhunderts ab. Wenn Sie die Nobelpreisträger durchgehen, dann wird deutlich, die sind eben im Wesentlichen an den außeruniversitären Forschungsinstituten. Heißt nicht Einheit von Forschung und Lehre, dass wir unsere Studierenden mit den klügsten Forschern in Zusammenhang bringen wollen? Also müsste nicht der Vorschlag des DAAD geht in die richtige Richtung, wesentlich deutlicher das Recht bestehen, auch wenn die Geisteswissenschaften nicht hinunterfallen sollen. Stichwort Großgerätforschung. Ich brauche kein Großgerät. Ich brauche eine Universitätsbibliothek. Ich brauche Bücher zum Beispiel. Alle diese Dinge spielen hier keine Rolle. Es ist von den wirklich ganz großen Großgeräten ausgedacht. Und das ist so ein merkwürdiger Solitär, müsste das nicht wesentlich stringenter durchgefördert werden. Und als vierter und letzter Punkt das Hochschulbauförderungsgesetz. Darüber ist schon viel gesagt worden. Sie müssen sich klar machen, die Humboldt-Universität hat immer noch Kriegsruinen. Das ist gar nicht, wie Herr Landfried nur sagt, 70er Jahre Ruinen, durch die es durch die Decke tropft. Da stehen die Birken in den Kriegsruinen. Ich finde nicht, dass es meine Verantwortung und die meiner Hochschule ist, die wir dafür tragen, sondern das ist nach wie vor eine Gemeinschaftsaufgabe. Es muss das Land sich, Verzeihung, wenn ich das Thema Ostdeutschland an der Stelle sehr stark mache, darum bemühen. Wir hatten andere Voraussetzungen. Wir sind nicht seit den 50er Jahren gefördert worden. Und da kann nicht einfach gesagt werden, seht ihr doch mal zu, wie ihr mit diesen Problemen zurechtkommt. Wir sind alle für Wettbewerb. Wir sind für die Steigerung der Wettbewerbselemente. Nur, das kann nicht heißen, dass die Hochschulen im Norden und im Osten sozusagen stillgelegt werden unter der Überschrift, das müssen wir mal hinnehmen. Das sind die Kosten dieser Reform. Das kann niemand wollen, dass wir diese Kosten tragen. Vielen Dank.